SWR 2 Forum.
Abgeschmiert, wie der Ölpreis die Welt verändert. Am Mikrofon Eggert Blum. Erdöl bewegt die Welt. Seinetwegen wurden Kriege geführt. Als in den 70er Jahren der Ölpreis rasant nach oben schoss, zwang das zum Sparen und machte uns klar, wie begrenzt die Ressourcen sind. Der hohe Ölpreis stärkte die politische Macht der großen Förderländer, wie etwa Saudi-Arabiens. Jetzt aber geschieht, was sich kaum jemand vorstellen konnte. Es gibt Erdöl im Überfluss, der Preis ist im Sinkflug. Welche wirtschaftlichen und welche politischen Folgen das hat, darüber diskutieren wir jetzt im SWR2-Forum. Professor Rolf Langhammer ist Mitarbeiter des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Herr Langhammer, im Oktober 1973 stieg der Ölpreis schlagartig um 70%. Man sprach vom Ölpreisschock. Allen wurde klar, wie abhängig die Wirtschaft der Industrieländer vom Treibstoff Öl war. Jetzt erleben wir das Gegenteil. Der Preis ist im Keller. Ist die Wirtschaft denn noch so abhängig vom Ölpreis wie in den 70er Jahren?
Nein, das ist sie ganz und gar nicht mehr. Und zwar sowohl von der Nachfrageseite her als auch vom Angebot hat es wesentlichen Druck auf den Ölpreis gegeben. Das Wachstum hat sich ganz wesentlich vom Energieverbrauch abgekoppelt. Das gilt für alle drei großen Nachfrager von Energie, nämlich Verkehr, Industrie und Haushalte. Der Nachfragestrukturwandel geht in Richtung weniger ölintensiver Bereiche, zum Beispiel Dienstleistungen. Menschen sind auch deutlich umweltbewusster geworden, natürlich auch als Folge der Verteuerung von Öl. Es ist also auch ein Auto, ist kein Statussymbol mehr. Und natürlich gibt es insgesamt in der Weltwirtschaft ein niedrigeres Wachstum, als wir es noch in den 70er Jahren hatten. Das gilt natürlich vor allen Dingen auch für die Schwellenländer, für China. Und auf der Angebotsseite ist das Kartell der OPEC deutlich schwächer geworden. Es ist auch heterogener geworden, also viel mehr Streitigkeiten untereinander. Und natürlich hat es neue fossile Energien gegeben, Gas, Schiefergas und natürlich die erneuerbaren Energien. Die Märkte sind vernetzter. Also von beiden Seiten erheblicher Druck auf den Ölpreis.
Der Wirtschaftsjournalist Nils Kreimeyer ist Redakteur beim Magazin Kapital. Herr Kreimeyer, 41 Jahre nach dem Ölpreisschock, im Lichte dessen, was eben Herr Langhammer gesagt hat, hat der Ölpreis überhaupt noch irgendeinen Einfluss auf das Wirtschaftsleben?
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es gar keinen Einfluss mehr gibt. Es gibt ja diverse Rechnungen, die derzeit auch kursieren, welche Länder wie profitieren bzw. leiden unter dem derzeitigen Absturz des Ölpreises, den wir erleben. Was sicherlich stimmt, und das hat Herr Professor Langhammer ja auch schon sehr ausführlich dargestellt, ist, dass dieses Alleinstellungsmerkmal des Ölpreises als sehr starker Faktor, der die Weltwirtschaft beeinflussen kann, dass das verloren gegangen ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem den langsam, aber doch stetig sinkenden Anteil des Erdöls am weltweiten Primärenergieverbrauch, also an dem, was überhaupt in der Welt an Energie verbraucht wird. Aber auch, und das ist vermutlich eins der ganz wichtigen Kriterien, die weitgehende Energieunabhängigkeit der USA, also ein Nachfrager, der immer eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat und der mittlerweile zumindest als Nachfrager von Energieimporten in der Weltwirtschaft weitgehend ausfällt. Was ganz bemerkenswert ist, wenn wir bei diesem Punkt USA sind, ist, dass obwohl die Ölpreise auf weiter Front sinken, es keine nachweislich ansteigende Erdölnachfrage bzw. Treibstoffnachfrage in den USA im Moment gibt. Das heißt, dieser sofortige Umwälzungseffekt auf die Nachfrage ist in dem Fall nicht zu beobachten.
Welchen Effekt hat eigentlich dieser niedrige Ölpreis auf unsere Konjunktur jetzt in Deutschland?
Also ich glaube, wir müssen zunächst mal festhalten, das ist für unsere, zumindest für meine Lebenserfahrung, tatsächlich ein niedriger Ölpreis. Aber es ist historisch gesehen noch kein niedriger Preis. Wir haben Ende der 90er Jahre, 1998, einen Ölpreis gehabt, der knapp über $10 gelegen hat. Jetzt sind wir knapp unter 50 pro Barrel. Deswegen können wir, glaube ich, zumindest in der historischen Perspektive noch keineswegs von wirklich niedrigen Preisen sprechen. Was Deutschland angeht, haben wir ja sowieso einen vergleichsweise positiven Konjunkturverlauf gehabt, zumindest im europäischen Vergleich. Und das wird sicherlich seinen Effekt haben, seinen positiven Effekt. Aber es ist eben nur einer von vielen Effekten und Faktoren, die wir im Moment beobachten können.
Herr Kreimeyer, ich kann das vielleicht ergänzen. Also gerne. Der Sachverständigenrat hat ein kleines Szenario, eine Prognose abgegeben, dass der jetzige Ölpreisfall so etwas wie 0,3% zusätzliches Wachstum für unsere Volkswirtschaft, also für die deutsche Volkswirtschaft 2015 bedeutet, gemessen an einem Szenario vor etwa einem Jahr. Also es ist ein kleines Konjunkturprogramm.
Mein dritter Gast, Dr. Hans-Jochen Luhmann, arbeitet für das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Herr Luhmann, in den letzten Jahrzehnten, das haben wir schon gehört, hat die Wirtschaft große Anstrengungen gemacht, um vom Öl wegzukommen. Hat das eigentlich gereicht? Sind wir heute wirklich unabhängiger von diesem Schmiermittel als damals?
Also aus meiner Sicht, da unterscheide ich mich wohl auch von meinen Vorrednern, ist das eigentlich nicht so stark der Fall. Denn nach meiner Wahrnehmung ist das Öl der Energieträger des Verkehrs. Da brauchte man die leichten Fraktionen des Rohöls und dann hatte man einen Überschuss, gleichsam Abfall. Und dies hat man dann entweder auf den Seeschiffen verbrannt oder man hat es dann in den Wärmemarkt getan. Aber eigentlich geht es um den Verkehr und dort sind die Ölprodukte weiterhin unangefochten erforderlich. Und insofern hängt es im Wesentlichen nach meiner Wahrnehmung von der Nachfrage und dem Bedarf im Verkehr ab. Und wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, wir haben eine wachsende Wirtschaft in entsprechenden Ländern und dort wächst der Verkehr ungebrochen.
Für die Konjunktur ist es gut, sagte Herr Krallmeier eben, 0,3% mehr Wachstum, so lauten die Prognosen. Wie gut ist denn das billige Öl für die Bemühungen um Klimaschutz und um eine Mobilität ohne fossile Energien?
Also ich will zunächst nochmal das auch unterfüttern mit dem Konjunktureffekt. Ich habe auch mal gerechnet, was Deutschland da zusätzlich bekommt bei einer Halbierung des Ölpreises. Wenn man das auf ein Jahr konstant stellt, dann ist man bei 40 Milliarden Euro. Und das kann man vielleicht vergleichen mit dem, was Herr Schäuble als Konjunkturprogramm für 3 Jahre 10 Milliarden Euro vorgeschlagen hat. Also da sieht man, das ist viel wirksamer, zehnfach wirksamer als alles, was die nationale Politik sich im Hinblick auf Konjunkturbelebung zutraut. Im Hinblick auf den Klimaschutz sind die Effekte, sofern es nur um ein kurzfristiges Phänomen geht, meines Erachtens nicht so dramatisch. Wenn sich das aber verstetigen sollte, und darüber werden wir noch sprechen, dann ist das dramatisch.
In den 70er Jahren warnte der Club of Rome davor, die weltweiten Vorräte an fossiler Energie weiter sorglos zu verbrauchen. Sie seien begrenzt, ihr Ende absehbar. Nun aber scheint es, dass immer noch jede Menge Öl und Gas vorhanden sind. Herr Langhammer, heißt das, dass die Prognosen des Club of Rome, dass diese ganzen Berechnungen sich als falsch herausgestellt haben?
Also der erste Bericht des Club of Rome ging ja um die Phase 1972 bis 2012. Und da war das Thema tatsächlich die Begrenztheit der fossilen Brennstoffe. Und wenn wir uns heute 2012 oder 2014 ansehen, haben wir jedenfalls ökonomisch davon nicht sehr viel gespürt. Der neue Bericht, der ja auch wieder 40 Jahre vorausreicht, 2012, 2052, behandelt dieses Problem gar nicht mehr so sehr. Er behandelt eher das Problem der ökologischen Tragfähigkeit, also der Folgen der globalen Erwärmung. Also wir haben immer sehr viel Kritik an diesem ersten Bericht geübt, Ökonomen, einfach deswegen, weil wir ihn als sehr mechanistisch einsahen, weil wir ihn sahen, dass es, wenn man so will, so gut wie kein Thema von Anreizen gibt, von Innovationen, von Marktresultaten, von Preisanpassungen und so weiter. Es war sehr mechanistisch und ich meine, in dieser Richtung hat sich dieser alte Bericht, der ja um diese Frage der Begrenztheit der fossilen Brennstoffe ging, als falsch erwiesen.
Ich würde das etwas anders sehen. Herr Krallmeier hat ja darauf hingewiesen, dass wenn wir auf unsere Lebenserfahrung oder eher auf seine jüngere Lebenserfahrung hinweist, dann sind wir immer noch bei einem ziemlich hohen Niveau. Und natürlich ist jeglicher Vorratsbegriff abhängig von einem Preis. Und was sozusagen wir erlebt haben, ist, dass die Preise so hoch gegangen sind, was ja heißt, die Grenzförderkosten, wie man so technisch sagt, müssen ja wohl dann doch erheblich hoch gegangen sein. Also das zeigt doch eine erhebliche Verknappung.
Also in anderen Worten, der steigende Ölpreis hat es möglich gemacht, dass sich auch Investitionen in schwierige, teure Lagerstätten gelohnt haben. Also sprich genau. Fracking, sprich Tiefseebohrung, sprich Erdöl auch in Zukunft unter dem arktischen Eis rauszuholen.
Genau. Und vielleicht noch ein zweiter Hinweis. Also ich habe dann extra jetzt nochmal den letzten Bericht der Internationalen Energieagentur gelesen. Und da wird weiter unverändert davon ausgegangen, dass wir einen ziemlich schnellen Rückgang der konventionell förderbaren Ölvorräte haben.
Herr Luhmann, ich würde Sie gerne noch mal was fragen. Sie haben ja vorhin ausgeführt, dass Sie weiterhin von der starken Bedeutung des Öls und auch des Ölpreises ausgehen, mit dem Hinweis darauf, dass wir eine steigende Weltbevölkerung und damit auch zunehmenden Verkehr haben. Wie erklären Sie sich denn dann, dass sozusagen in den großen Industriestaaten wie in den USA in Japan und in der Europäischen Union wie so eine Plateaubildung beobachten, also der Nachfrage nach Öl. Es gibt da doch offensichtlich doch starke Effizienzgewinne, oder? Also bei der Effizienz von Automobilen und in der Energienutzung generell, oder würden Sie das bestreiten?
Nein, das will ich gar nicht bestreiten. Natürlich sind die führenden Industrienationen auf den naheliegenden Gedanken gekommen, für ihre Kunden, für ihre Bürger auch mal zu rechnen, ob nicht Energieeffizienz im Automobil günstiger ist, als dieses teure Öl zu kaufen und daraus Benzin zu machen. Und also haben sie diese Konsequenzen gezogen. Aber wir müssen ja immer die Resultante anschauen. Und die Resultante ist, was hinzukommt in Südostasien, in China an Bevölkerung, an Mobilitätsbedarf. Und sozusagen um diesen gemeinsamen Effekt geht es ja.
Wenn man vielleicht dieses Thema der langfristigen Weiterentwicklung des Ölpreises noch mal diskutieren würde. Sie hatten ja gesagt, Herr Luhmann, das könnte dramatisch sein, wenn es tatsächlich bei dem jetzigen Trend, wenn es überhaupt einer ist, bleibt. Dann ist die Frage natürlich, was können wir über diese Zukunft sagen? Wir wissen, wir vermuten, dass das Wachstum in den Schwellenländern, das sind jetzt die großen zusätzlichen Verbraucher, in den nächsten Jahren nicht mehr so sein wird wie noch vor 5, 6 Jahren. Also 10% jetzt Wachstum in China wird es nicht mehr geben. Es wird einen Strukturwandel in diesen Schwellenländern geben, auch zu energiesparenden Produkten und zu energiesparenden Technologien. Es könnte also sein, dass wir jetzt am Anfang eines längerfristigen Trends, auch einer Abschwächung des Wachstums in der Weltwirtschaft stehen, unabhängig davon, ob die Bevölkerung noch weiter wächst. Und wenn wir das einmal ins Kalkül ziehen würden, dann könnten wir tatsächlich vor einem längerfristigen Fall der Preise beziehungsweise nicht mehr zu einer Rückkehr zum hohen Preis wieder kommen. Und das hätte doch sehr dramatische Wirkungen auch auf die Anreize für erneuerbare Energien.
Wir sprechen ja gleichzeitig jetzt von langfristigen Trends, Stichwort Schwellenländer werden auch energieeffizienter, gleichzeitig steigt natürlich der Autobesitz in diesen Ländern an, aber im Augenblick sehen wir doch den Effekt, dass sich der Erdölpreis in nur 7 Monaten halbiert hat, also ein regelrechter Preissturz, und fragen wir jetzt erstmal nach den Gründen, woran liegt denn das?
Also meine Stilisierung ist, dass es nicht letztlich liegt an den kurzfristigen Verwerfungen zwischen Angebot und Nachfrage in den Bilanzen des Ölmarktes. Ist klar, wir haben seit 2004 etwa konventionell etwa konstante Ölförderung und wir haben da einen leichten sozusagen Aufschlag durch die Fracking-Förderung aus den USA. So, es geht aber um einen kleinen Teil, der dazugekommen ist, der die Konstanz sozusagen ein bisschen erhöht hat. Und die Frage ist doch, auf einem besonderen Markt, dem Ölmarkt, wo es viele Abnehmer gibt und wenige Anbieter, der auf Angebotsseite auch noch ein Kartell zeigt.
Die OPEC, die Organisation der erdölproduzierenden Länder.
Und dort gibt es unter der OPEC besonders ausgewiesene Staaten wie Saudi-Arabien und die Staaten des Golfkooperationsrates. Und die bringen 10-20% des Angebots und sind in ihrer Haushaltslage völlig stabil und völlig sicher. Das heißt, die eigentliche Frage scheint mir zu sein, warum lassen diese Staaten, die es verhindern könnten durch Rücknahme ihrer Förderung, warum lassen sie dieses jetzt im Januar 2014 folgende zu?
Das ist, glaube ich,
die Rätselfrage, die wir klären müssen.
Genau. Darauf haben wir eine Antwort. Und zwar hat diese Entscheidung im November letzten Jahres stattgefunden. Auf der Sitzung der OPEC im November, ich glaube, es war der 27. November, hat es eine wirklich dramatische Kursänderung in der Strategie der OPEC gegeben. Weg von der Preisstabilisierung hin zur Verteidigung des Marktanteils. Und das ist im Wesentlichen eine Folge des Verhaltens Saudi-Arabiens. Bislang hatte man in der OPEC immer den Konsens, wir wollen einen Preis stabilisieren, so etwa im 100er, 110 Dollar pro Barrel Bereich. Davon ist man weggekommen. Man hat sich am 27. November nicht einigen können auf die Kürzung der Produktionsmenge. So, und jetzt beginnt ein Kampf um die Erhaltung der Marktanteile. Und das hat die OPEC über viele, viele Jahre nicht getan. Sie hat, wie gesagt, einen Strategiewechsel angetreten und jetzt spielt Saudi-Arabien sozusagen seine Karte als der sogenannte Swing Player, also derjenige, der die größten Reserven hat und jede Position einnehmen kann, diese Position klar aus, um Anreize gegen neue Produktionen zu setzen und seinen Marktanteil zu verteidigen.
Die Frage ist ja, was ist das Motiv der Saudis?
Ja, genau.
Was die Saudis sich selber zumuten, ist ja ein Einnahmeverlust in der Größenordnung von 200 Milliarden Dollar pro Jahr. So, meine Frage ist, was ist das Motiv, dass die Saudis glauben, es lohnt, diese enormen Mengen Geld einzusetzen oder Verluste hinzunehmen? Aus welchem Motiv? Wie kommen Sie darauf, dass Sie sagen, Verteidigung der Markteinteile als etwas nicht wirklich Werthaltiges ist das Motiv?
Oder ich möchte die Frage vielleicht mal so zuspitzen und an Herrn Kreimeier auch weiterleiten. Wenn dies also ein Preiskrieg der Saudis ist, ein Dumpingpreiskrieg, gegen wen richtet er sich denn?
Also ich glaube, dieser Strategieschwenk ist ja unbestritten, der da stattgefunden hat. Für mich ist die große Frage, ob die Saudis sich mit dem, was sie da tun, nicht verspekulieren. Ob sie möglicherweise die Preismacht, die sie lange Jahrzehnte gehabt haben, unter den derzeitigen Umständen gar nicht mehr haben. Gut, wenn man russischen Verschwörungstheorien folgt, dann handelt es sich hier um einen Faktor in der Ukraine-Krise, also ein geostrategischer Gegenspieler der USA. Russland soll damit geschädigt werden. Das halte ich weitgehend für Unfug.
Stimme ich Ihnen zu.
Was schon, glaube ich, ernster zu nehmen ist, ist tatsächlich der Versuch, diesen Weg der USA in die Energieautarkie oder in die Ölautarkie zu blockieren und zu unterbinden.
Aber warum?
Indem man die Produktion von Schieferöl in den USA nicht mehr rentabel macht.
Aber was ist der Vorteil für die Saudis davon?
Der einzige Vorteil, der tatsächlich bestünde, wäre, größere Marktanteile zu gewinnen.
Aber was ist das in Geld wert? Wieso ist das 200 Milliarden Dollar pro Jahr wert?
Die Saudis können sich es vielleicht erlauben. Wir würden es vielleicht als irrational ansehen. Ich sehe immer zwei Kriterien, die, sagen wir mal, Saudi-Arabien rein ökonomisch treiben könnte. Das eine ist der Ausgleich des Haushaltes. Und da sind sie bei einem Barrelpreis von 84 Dollar nach Schätzungen von Ratingorganisationen im Gleichgewicht. Also viel weiter sollte der Preis nicht fallen, dann kriegen sie ihr Haushaltsgleichgewicht nicht mehr hin. Aber auf der anderen Seite, nämlich im Leistungsbilanzgleichgewicht, nämlich im externen Bereich, haben sie halt mit einem Überschuss von 15% des Bruttoinlandsprodukts noch gewaltige Reserven.
Eben.
Ihr Problem ist natürlich der Saudis, sie hängen am Wechselkurs der USA. Das ist ein ganz wichtiger kurzfristiger
weil
Faktor.
Weil Öl in Dollar gerechnet wird?
Nein, weil ihre Wechselkurspolitik am Dollar hängt. Sie haben ihren Wechselkurs an den Dollar gebunden. Sie sind eine der wenigen Länder, die noch am Dollar in ihrer Wechselkurspolitik hängen. Das heißt, der Dollar wertet zurzeit mächtig gegenüber fast allen Währungen auf. Dadurch werten sie auch auf. Das heißt, ihre Produkte insgesamt, das heißt, ihr Standort auf den Weltmärkten wird teurer. Und das könnte sie veranlassen zu sagen, jetzt wollen wir in diesem Bereich, nämlich im Ölsegment, diesen Anteil verteidigen, weil wir in anderen Bereichen noch erhebliche Schwierigkeiten haben. Insgesamt ist dieser Faktor der Aufwertung des Dollar insgesamt ein, glaube ich, ganz wichtiger kurzfristiger Faktor, weil er natürlich auch die Nachfrage senkt von den Ländern, die jetzt sozusagen mehr bezahlen müssen in heimischer Währung, bei ihrer Währung, die gegenüber dem Dollar abwertet. Und das wiederum dämpft die Nachfrage.
Jetzt wird es finanztechnisch sehr kompliziert. Herr Luhmann, Sie fragen, warum machen die Saudis das? Was ist denn Ihre Antwort?
Also jetzt methodisch, wir sind jetzt sozusagen die möglichen ökonomischen Gründe mal durchgegangen, leuchtet mir auch weitgehend ein.
Jetzt kommen die politischen vielleicht.
Und jetzt muss man natürlich sagen, könnte es nicht sein, dass doch politische Motive im Raume stehen? Und was man wissen kann, ist, dass die Saudis Partei im syrischen Bürgerkrieg sind. So, und wenn man jetzt schaut, wer ist auf der anderen Seite oder wie ist überhaupt das regionalpolitische Interesse der Saudis, dann würde ich sagen, sie haben im Wesentlichen den Iran, aber auch Russland als Counterpart der syrischen Regierungsseite. Und beides sind Staaten, die stark in ihrem Haushalt abhängig sind von den Einnahmen aus Kohlenwasserstoffen, sprich Öl und Gas. Also liegt es nahe, dass sie bereit wären, diese hohe Summe Verlust hinzunehmen, um diesen beiden Staaten das Wasser im Hinblick auf ihr Engagement im Kriege um Syrien sozusagen das Wasser steigen zu lassen. Dann wäre sozusagen der Ukraine-Aspekt zu Russland wäre ein totaler Nebenaspekt dann.
Klar, was sich feststellen lässt, ist, dass auf der Verliererseite dieses Ölpreisabsturzes fast ausnahmslos wenn man jetzt mal Norwegen vielleicht ausnimmt, dass ausnahmslos Länder sind, die sich in den vergangenen Jahren klar als Gegner der USA und klar als Gegner, wenn man so im weitesten sagen will, der westlichen Werteallianz positioniert haben. Also Russland, Venezuela und der Iran. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, mir vorzustellen, dass jemand tatsächlich so eine Art Generalplan entwickelt und versucht, über einen selbst generierten Preissturz da auch einen politischen Wandel herbeizuführen oder politisch einzugreifen. Das wäre ein dermaßenes geopolitisches Wabonk-Spiel, dass ich den Kopf, der sich das ausgedacht hat, gerne mal kennenlernen würde.
Ich habe aber nicht geopolitisch argumentiert, sondern nur regionalpolitisch. Das war mein Fokus.
Nochmal eine Frage zu Venezuela. Venezuela ist ja anders als Russland Mitglied in der OPEC. Herr Langhammer, Sie hatten vorhin schon angesprochen, auf dieser Tagung am 27. November 2014 konnte man sich nicht einigen. Das heißt ja, letzten Endes haben sich die Saudis durchgesetzt. Venezuela muss natürlich darunter leiden, um seinen Staatshaushalt auszugleichen. Höre ich, dass Venezuela circa 120 US-Dollar für sein Erdöl erlösen muss.
Ja. Das kommt ungefähr hin, ja.
Warum können sich denn die anderen nicht gegen Saudi-Arabien durchsetzen?
Nun, es gibt natürlich auch durchaus Kombatanten für Saudi-Arabien, zum Beispiel Kuwait. Kuwait ist noch nicht sehr furchtbar bedeutend, aber Kuwait steht für eine Gruppe von Ländern, die immer an moderaten Preisen interessiert waren, weil ihre Vorräte eben endlich erschöpfbar sind und weil sie sich keine großen Industrialisierungsprojekte leisten wollten oder konnten. Von da aus gab es immer, wir nannten das immer die Rentnergruppe innerhalb der OPEC, die waren sozusagen an sicheren, längerfristigen Einnahmen interessiert und wollten auch nicht irgendwelche Anreize setzen, um von Öl wegzukommen. Demgegenüber standen die etwas aggressiveren Länder, die also wie Nigeria, Venezuela, eher interessiert waren an kurzfristig hohen Preisen, um ihre Industrialisierungsprojekte, um ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Zwischen diesen konnte Saudi-Arabien immer sozusagen moderieren. Und jetzt moderiert es einseitig in Richtung der Rentnerländer. Betroffen sind natürlich vor allen Dingen Iran, Nigeria, Bahrain übrigens auch, Algerien ist getroffen, Libyen ist getroffen. Ja. Und zwar sowohl von der Haushaltsseite her, weil natürlich die Einnahmen bei weitem nicht ausreichen, um ihre Haushalte zu finanzieren, als auch von ihrer außenwirtschaftlichen Gleichgewicht, also von der Leistungsbilanz. Und das könnte für diese Länder natürlich ganz verheerende Wirkungen haben, denn wenn ihre Leistungsbilanz sich verschlechtert, dann müssten sie für ihre Kredite, die sie international aufnehmen, natürlich höhere Zuschläge bezahlen. Ob ein politisches, regionalpolitisches Kalkül dahinter steht, kann ich nicht sagen. Aber es leuchtet mir unter Umständen auch ein, denn es ist schon bemerkenswert, dass es eine ganz bestimmte Gruppe von Ländern ist, wie Jemen und Iran, die getroffen sind.
Wenn jetzt also sehr viel mehr preiswert billig zu förderndes Erdöl aus dem Boden geholt wird, weil natürlich viele Länder jetzt ihre Fördermenge erhöhen, um noch in etwa dieselben Einnahmen wie vorher zu erzielen, dann werden auf der anderen Seite teure Fördermethoden zunehmend unrentabel. Fracking zum Beispiel. Russland übrigens hat dann noch ein weit größeres Fracking-Potenzial als die USA. Das ist aber noch gar nicht angezapft. Auch die Tiefseebohrungen werden unrentabel. Herr Luhmann, ist das jetzt eigentlich gut für die Umwelt, weil dadurch à la longue sich diese zusätzlichen Fördermethoden gar nicht lohnen? Oder ist es schlecht, weil die noch vorhandenen Ressourcen jetzt umso schneller ausgebeutet werden?
Klimapolitisch ist es so, dass wir zu viel Ressourcen haben. Da muss was unter der Erde bleiben. Und die Frage, ich übersetze das mal so, die Sie stellen, ist, führt das jetzt dazu, dass mehr unter der Erde bleibt im Effekt oder nicht? Und es ist eine überraschende Kehrtwende. Insofern ist das Vertrauen, dass die Ölpreise hoch bleiben werden und solche Investitionen mit großer Wahrscheinlichkeit rentabel sein können, dass das einen Knacks bekommen hat. Und dieses Signal scheint mir das Entscheidende zu sein. Vielleicht auch noch, dass wir jetzt einiges an Bankrott, also Zusammenbrechen von entsprechenden Firmen erleben werden. Und insofern dann generell die Finanzierbarkeit von solchen Hochkostenvorkommen eingeschränkt wird.
Was noch hinzukommt, ist natürlich, dass wir in der Zwischenzeit weitere Produktivitätseffekte und auch Anreize im Bereich beispielsweise von Schiefergas haben. Also der Vorteil von Schiefergas, soweit ich das richtig verstanden habe, ist einmal...
Schiefergas oder Schieferöl?
Schiefergas und Öl, also beides zusammen als fossile Energien. Mhm. Ist erstens eine kurze Reifezeit, das heißt also von der Exploration bis zum Markt ist es wohl relativ kurz, wahrscheinlich kürzer als das Einrichten neuer Bohrquellen. Und das andere ist, dass die Kapitalkosten relativ niedrig sind. Nun hat es erhebliche Produktivitätsfortschritte im Fracking-Bereich gegeben. Und wenn natürlich der Preis so niedrig ist und die Amerikaner unbedingt in diesem Bereich weiter vorangehen wollen, auch mit dem Locken des Angebots an Europa im Rahmen der transatlantischen Handelsgespräche, jetzt solche energetischen Ressourcen aus den USA zu importieren, um von Russland unabhängig zu werden, dann könnte es natürlich auch in dem Bereich weitergehen. Das heißt, es wäre ein weiterer Schlag gegen erneuerbare Energien.
Also da habe ich eine andere Sicht, was die Kapitalstruktur von Fracking angeht. Ich habe mir das so klar gemacht, da muss man ja immer wieder relativ schnell wieder neu bohren. Das heißt, also jetzt technisch gesprochen, eine Investitionsentscheidung hat eine ziemlich kurze Auslaufzeit, was gleichzeitig heißt, sie muss immer wieder neu zu Vollkosten getroffen werden. Und insofern ist sie viel empfindlicher, verletzlicher durch einen gesunkenen Ölpreis kurzfristig als eine klassische Investition in Öl- oder Gasförderung, wo, wenn einmal das ganze Kapital versenkt ist, die Grenzkosten relativ niedrig sind und nicht mehr so stark vom Ölpreis abhängig sind.
Aber das bedeutet doch auch, dass Sie sich im Zweifel dann schneller wieder anfahren lassen, oder? Bei einem wieder steigenden Preis wäre die Investitionsentscheidung auch schnell getroffen und schnell umgesetzt.
Das heißt es auch. Deswegen habe ich ein bisschen auf diese Risikoeffekt in der Finanzierung abgehoben. Ja, stimme ich zu.
Abgeschmiert, wie der Ölpreis die Welt verändert. Darum geht es heute im SWR2-Forum. Herr Kreimeier, Sie kennen Russland sehr gut. Russland ist nicht Mitglied der OPEC. Es ist ein Land, das stark, wenn nicht überwiegend vom Öl- und Gasexport abhängt. Es heißt, Putin könne seinen Haushalt nur ausgleichen, wenn der Ölpreis nicht unter 100 Dollar fällt. Jetzt liegt er bereits bei unter 50 Dollar. Welche Folgen hat das für die russische Wirtschaft und auch für die russische Politik?
Also ich glaube, es ist zunächst mal keine Frage, dass Russland zu den ganz großen Verlierern dieses Ölpreisverfalls gehört. Allein schon, weil ungefähr 80% der russischen Exporterlöse auf dem Export von Erdgas und Erdöl basieren. Also Erdgas auch mit dem an das Öl gekoppelten Preis. Was diese 100 Dollar angeht, ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Tatsächlich hat Putin Ende vergangenen Jahres noch ein Haushaltsgesetz unterschrieben, in dem diese 100 Dollar drinstehen als Basisvorgabe für dieses Jahr, für das Jahr 2015. Intern hat das russische Finanzministerium schon längst gesagt, dass sie von einem sehr viel niedrigeren Preis ausgehen, irgendwas um die 60 Dollar, was möglicherweise auch noch zu hoch sein könnte. Fakt ist, dass es relativ schwer ist, den Effekt des Ölpreisverfalls herauszurechnen aus anderen Problemen, mit denen die Russen im Moment zu kämpfen haben. Wir haben ja einen enormen Vertrauensverlust im Zuge der Ukraine-Krise, einen Kapitalabfluss, der sich enorm vergrößert hat, im Zusammenhang damit einen Rubelabsturz. Das ist so ein Dreiklang, der da gerade stattfindet und der zu einer vermutlich schweren Rezession in Russland in diesem Jahr beitragen wird. Das relativ schwer zu sagen ist, wie groß der Effekt des Ölpreisverfalls dabei sein wird. Worauf man, glaube ich, nicht setzen sollte, sind diese angeblich so hohen russischen Devisenreserven, die ja im Moment noch so mit irgendwas über 400 Milliarden Dollar, ich glaube 428 Milliarden Dollar ist im Moment der Wert, angegeben werden. Ich glaube, die sind schneller weg, als man glaubt. Wenn weitere russische Banken zu retten sind, wie jetzt Anfang des Jahres, oder die Zentralbank wieder am Markt eingreifen muss, das ist, glaube ich, nichts, worauf sich die russische Wirtschaft verlassen kann.
Ja, aber kurzfristig, Herr Kreimeier, helfen Sie natürlich doch ein bisschen, weil die Abwertung des Rubels gegenüber dem Dollar natürlich den Wert dieser Reserven, also ob sie nun netto bei 200 Milliarden liegen oder so bei 360 oder 400, sagen wir es mal dahingestellt, aber zumindest wird der Wert dieser Reserven in der heimischen Währung, in Rubel, natürlich erhöht durch die Abwertung. Und das bedeutet natürlich eine Hilfe beim Haushaltsausgleich. Das kann man einmal machen, das ist ein Einmaleffekt, dann ist er weg. Aber in der kurzen Sicht hilft er ein wenig. Also die Abwertung hat auch in dem Sinne ihre positiven Seiten für Russland.
Das ist eben schon en passant so angesprochen worden, dass Öl- und Gaspreis aneinander gekoppelt sind. Russland ist ja für Deutschland der wichtigste Erdgaslieferant. Es ist schwer zu verstehen, warum die eigentlich aneinander gekoppelt sind.
Also die Idee war, dass die Gasproduzenten sagten, wir wollen genauso viel haben von den Abnehmern, als wenn ihr unser Konkurrenzprodukt Öl einsetzt. Und dann haben sie rechnen lassen und haben genau sozusagen den Wert, der sich aus dem Vergleich mit dem Öleinsatz ergibt, bestimmen lassen. Und die Preisformeln wurden einheitlich und konsensual so festgelegt, dass man im Grunde von Seiten der Verbraucher keinen wesentlichen Vorteil davon hat, wenn man Gas statt Öl nimmt. Dieses aber hat die EU verändert mit ihrem dritten Liberalisierungspaket im Konflikt mit Russland. In den Verträgen steht immer noch diese Anlegbarkeitsformel drin, während die Europäer sagen, nein, wir wollen auf einen Gasmarkt verhalten los. Und dieser Konflikt ist übrigens kürzlich da am 6. Dezember im Zusammenhang mit der Aufgabe der South Stream Pipeline auch mit gelöst worden. Russland hat zugegeben, dass sie die europäischen Vorgaben für einen Gasmarkt akzeptieren wollen.
Das Interessante ist ja, dass diese Ölpreisbindung der Erdgaspreise in den vergangenen Jahren auch schon in den einzelnen Verträgen zwischen den Unternehmen unter Druck geraten ist, weil wir ja, bevor wir diesen Ölpreisabsturz hatten, schon eine starke Preisentwicklung nach unten hatten auf dem Gasmarkt durch die Schwemme von verfügbarem Flüssiggas auf den Weltmärkten und in den einzelnen Verträgen zwischen E.ON und Gazprom beispielsweise schon ganz neue Ausnahmeregeln da ausgehandelt worden sind. Zumindest ist es aufgeweicht worden.
In den 90er Jahren war Russland in der Krise. Erdöl war damals billig, meine ich sogar noch billiger als jetzt. Mit Putins Aufstieg ging auch der Ölpreis nach oben oder andersherum. Was hat denn Putin in diesen Hochzeiten, in diesen Zeiten seines Glanzes, als er im Geld schwamm sozusagen, was hat er denn tatsächlich getan, um Russlands Wirtschaft auf eine Zeit mit billigem Öl und sinkenden Einnahmen vorzubereiten und umzustellen?
Also ich glaube, man kann sagen, Putin hat zumindest in den ersten Jahren seiner ersten Amtszeit, also ab 2000, einiges dafür getan, um diesen Aufbau der russischen Marktwirtschaft, der ja vorher stattgefunden hat, zumindest nicht wieder rückgängig zu machen. Er hat für eine relativ solide und stabile Haushaltspolitik gesorgt. Es gab sogar eine Entwicklung hin zu mehr Rechtssicherheit in Russland. Ich spreche bewusst von den ersten Jahren in der ersten Amtszeit. Das alles ist im Grunde vorbei gewesen in dem Moment, in dem der damalige Chef des damaligen größten russischen Ölkonzerns Yukos Khodorkovsky verhaftet worden ist und dann die Zeichen gestellt wurden auf wieder einen stärkeren Einfluss der Staatswirtschaft und auch sich die Entwicklung in Richtung weniger Rechtssicherheit entwickelt hat. So viel erstmal zu den ersten Jahren. Und Putin hat natürlich in der Zeit enorm profitiert von dem stark steigenden Ölpreis. Der hat seinen ganzen Aufstieg begleitet und so wie es im Moment aussieht, begleitet der Ölpreis jetzt auch seinen Abstieg. Was er selbst getan hat, um für eine stärkere Differenzierung der russischen Wirtschaft zu sorgen, da muss man leider sagen, herzlich wenig. Es hat zwar immer riesige Programme gegeben in Russland, aber es ist nie da wirklich was Substanzielles rausgekommen. Und man muss vielleicht auch sagen, das ist gar nicht so einfach. Wenn Sie ein Land haben oder eine Volkswirtschaft, die so enorm davon profitiert, dass die wichtigste Exportquelle Jahr für Jahr mehr Gewinne ins Land spült, ist es nicht so einfach, sich als Wirtschaftsministerium oder als Regierung hinzustellen und zu sagen, wir differenzieren jetzt aber in eine ganz andere Richtung und versuchen da auch wettbewerbsfähige Preise und Löhne zu zahlen.
Herr Kreimeier, könnten Sie sagen, wer ist eigentlich weiter, Saudi-Arabien oder Russland im Weg auf die nachfossile Wirtschaft?
Also Russland hat den Vorteil gegenüber Saudi-Arabien, dass es ja aus Sowjetzeiten immer noch Ansätze gibt einer tatsächlichen Industrie. Also wenn man jetzt mal in den Bereich Waffenindustrie geht, Raumfahrttechnik und sowas, da haben die Russen ja was, worauf sie aufbauen können. Und gleichzeitig kann das natürlich auch ein großer Klotz am Bein sein und ein Hindernis. Und vielleicht hat Saudi-Arabien, die ja beispielsweise gigantische Programme haben für Investitionen in erneuerbare Energien, vielleicht haben die sogar, weil sie dieses Erbe nicht haben, die Möglichkeit, da viel stärker zu diversifizieren.
Einen ganz großen Mitspieler, Herr Langenhammer, haben wir noch nicht genannt. Das ist China. China, ein Land mit wenigen Rohstoffen nur, zwar Kohle, aber nicht ausreichend Erdöl und Erdgas selbst, also ein großer Importeur von Erdöl. Wie wirkt sich das denn für China aus, auch im Machtpoker mit Russland, mit den USA, mit dem Rest der Welt, der niedrige Ölpreis?
Also fast alle Karten spielen zurzeit für China, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist natürlich, dass aufgrund des geopolitischen Konflikts Russland seine Ressourcen jetzt zu Preisen, die wir nicht kennen, aber auf lange Sicht wahrscheinlich zu sehr, sehr günstigen Konditionen an China verkauft. Das zweite ist, dass China sich auf dem Markt jetzt tatsächlich die Energien wieder zu Preisen holen kann, die das kompensieren, was China aufgrund seiner Aufwertung, nämlich der höheren Lohnkosten, vielleicht an internationaler Wettbewerbsfähigkeit wieder verloren hat. China ist ja nicht mehr ein sehr preisgünstiger Standort für die Industrieproduktion. Da sind heute andere Staaten in der Umgebung viel günstiger. Diesen verlorenen Wettbewerbsvorsprung, den kann sich jetzt China zumindest im Energiebereich bei den Inputkosten wieder zurückholen. Also China ist ein Gewinner, wobei es dann natürlich wieder bedeutet, dass China wieder an ein altes Modell zurückfällt, nämlich dass die Exportmärkte zu beliefern der Welt, und im Grunde genommen will die chinesische Regierung ja von diesem Modell weg und stärker die binnenorientierte, dienstleistungsorientierte Wirtschaftsstruktur ankurbeln und nicht so sehr immer nur auf die Exportmärkte setzen. Es könnte also sein, dass das die Versuche der chinesischen Regierung konterkariert, von diesen Exportmärkten unabhängig zu werden, wenn man denn wieder im Energiebereich wettbewerbsfähig ist, weil man den günstigen Zugang zu Weltenergiemärkten hat.
Ja, und vielleicht auch die Versuche der chinesischen Regierung, also der kommunistischen Partei, dann konterkariert, mehr Energiesparen, mehr Energieeffizienz auch durchzusetzen.
Ja, das finde ich eigentlich auch die interessante Frage bei China. Es ist ja immer in den vergangenen Jahren gesagt worden, wenn sich irgendwo Technologien für Energieeffizienz und für Elektromobilität wirklich durchsetzen und den Durchbruch dann auch für andere Länder bringen, dann ist das China. Da stelle ich mir auch die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass diese Versuche jetzt so ein bisschen erlahmen und die Dynamik da rauskommt?
China hat natürlich enorme Umweltprobleme, weil eben die Primärenergieressource Kohle ist. Und was die chinesische Regierung angedeutet hat, ist, dass sie mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen, und das können sie natürlich von oben herab durchsetzen, versuchen eben Umweltprobleme zu lösen beziehungsweise energiesparenden technischen Fortschritt durchzusetzen. Ich glaube, sie sind so intelligent und so vorausschauend, dass ihnen das auch gelingen wird.
Herr Luhmann, stellen wir jetzt mal diese Frage auch an die deutsche Wirtschaft. Wenn der Ölpreis weiter so niedrig bleibt, was heißt das eigentlich für die Investitionen in Elektroautos, in eine Mobilität ohne fossile Ressourcen, in weniger Spritverbrauch der Flugzeuge auch, in das Heizen mit erneuerbarer Energie statt mit Öl? Werden die nicht unrentabel?
Wenn die Erwartung so ist, wenn das begründet ist, dass das nicht nur ein sozusagen kurzfristiges Ein-Zwei-Jahres-Programm der Saudis ist, sondern dass die auf Dauer ihre Ressourcen so abwerten wollen, was ich nicht sehe. Aber wenn es diese Gründe gäbe und also die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik und dann nicht nur die deutsche, auch die chinesische sich darauf einrichten würde, dass jetzt auf 20 Jahre der Ölpreis so niedrig ist wie jetzt, dann wäre das wirklich dramatisch. Nämlich dann würde die ganze Politik im Bereich Energieeffizienz, die ja eine Produktpolitik ist, das heißt wesentlich über Vorschriften reguliert, wo eine Preisvorstellung hintersteht, dann wäre es wirklich desaströs für die Energieeffizienz, die zugesagt worden ist. Dann wären diese Ziele schwer noch zu halten, beziehungsweise man müsste eine Energieeffizienzpolitik machen, die sich dann ganz bewusst abkoppelt von den herrschenden oder den erwarteten Preisen auf den wirklichen Märkten.
Wäre es nicht möglich, dass der Staat unter Umständen über eine Reform der Steuerpolitik eher die Chance hat, den Konsumenten etwas von diesem Gewinn abzunehmen, ohne dass er sich dabei sehr stark wehrt oder aufschreit, weil er unter Umständen doch immer noch profitiert? Also dass auch der Staat mehr Ressourcen zur Verfügung hat? Vielleicht
aber
auch,
Herr Langhammer, die meinen doch damit, dass zu Zeiten des im Sinne des Klimaschutzes eigentlich zu billigen Treibstoffs der Staat doch eine Sondersteuer auf Mineralöl draufpacken sollte, damit das Benzin und der Diesel wieder teurer werden.
So müsste es laufen. Nur, wir wissen ja alle, wir leben in der EU, das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Produktsteuern kann ein Einzelstaat nicht machen, das geht nur auf EU-Ebene. Und die Weisheit der Väter der EU ist eben zu sagen, Abgabenlösung gibt es nur einvernehmlich, jeder Staat hat ein Vetorecht. Und darüber ist diese Idee schon x-mal totgeritten worden. Und deswegen bringt es, glaube ich, nichts, gegeben die Verfassung der EU, dass man sagt, man soll dieses tote Pferd nochmal besteigen und zu reiten versuchen. Es geht nur über andere Maßnahmen, es geht nicht über Abgabenlösung. Und andere Maßnahmen wäre dann eben CO2 im Rahmen des Emissionshandels. Das ist ökonomisch äquivalent, aber rechtlich ist es keine Abgabe. So kann man es hinkriegen. Oder man kann es eben über Vorschriften für Energieeffizienz von Pkw oder überhaupt von Fahrzeugen machen.
Also in Entwicklungsländern kann man das tun. Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass es in der EU sehr, sehr schwer ist, weil es einfach total divergierende Interessen gibt. Aber es gibt Länder wie Indien, Indonesien und auch Ägypten, die das schon gemacht haben.
Was genau, Herr Langhammer?
Tatsächlich eine Reform der Energiesteuerung und vor allen Dingen auch Subventionen abschaffen auf Energieverbrauch.
Wir haben sogar mal in Kanada einen Versuch gegeben, nach 73 war das. Die haben 10 Jahre lang durchgehalten, nach dem Motto, wir wissen jetzt, aha, die Ölpreise gehen hoch und runter, wir wollen national einen konstantes Preisniveau und das halten wir und der Staat schöpft immer die Rente ab. Verschieden, ganz variabel. Das haben die aber nur 10 Jahre lang durchgehalten.
Herr Kreimeier.
Ja, also wenn man jetzt mal von staatlichen Eingriffen und Abgabenlösungen absieht, ich bin ja da immer relativ skeptisch, auch gerade bei einem, wie ich ja schon gesagt habe, relativ nach wie vor relativ hohen Ölpreis, den wir ja immer noch haben. Es gibt ja in den USA Studien, die besagen, dass auf dem Automobilmarkt die Verbraucher dazu neigen, das, was sie mehr in der Tasche haben, dadurch, dass der Ölpreis gesunken ist, sie tatsächlich jetzt in effizientere Fahrzeuge investieren. Also selbst wenn sie SUVs kaufen, sind das die SUVs, die viel effizienter schon arbeiten als noch ihre Vorgänger vor 10 Jahren. Die Frage ist ja, wird das nicht auf diese Art und Weise gelöst, dass es tatsächlich sogar zu einem Modernisierungsschub kommt? Wäre nicht so eine paradoxe Preiswirkung auch denkbar? Was jedenfalls klar erkennbar ist, ist eine Belebung insgesamt auf dem US-Automobilmarkt, der ja vor ein paar Jahren wirklich am Boden war. Eine starke Belebung jetzt gehabt, das sieht man jetzt auch auf der Automobilmesse in Detroit. Und investiert, gekauft werden ja Fahrzeuge, die deutlich effizienter sind als ihre Vorgänger, die noch vor 5 oder 10 Jahren gebaut worden sind. Unser gängiges Vorurteil ist ja, dass wir in Europa die großen Energiesparer sind, aber der wirkliche Markt für E-Mobilität ist ja jetzt, wenn man von mal Sonderfällen, steuerlich begünstigten Sonderfällen wie Norwegen oder Frankreich absieht, Kalifornien, wo sie bereits deutlich über 100.000 E- bzw. Hybridfahrzeuge auf den Straßen haben.
Aber für die E-Fahrzeuge wird es doch ganz schwierig, wenn das Öl weiter so billig bleibt.
Es sei denn, Sie entscheiden sich jetzt als Konsument zu sagen, oh, ich habe so viel mehr in der Tasche, dadurch, dass ich jetzt ein halbes Jahr mit meinem Benziner weniger tanken musste, dann investiere ich das, bevor der Preis wieder steigt, investiere ich das Geld auch gleich in E-Mobil.
Also in Kalifornien gilt ein Quotensystem, da können die individuellen Verbraucher machen, was sie wollen. In Summe muss das hinterher so rauskommen. Das ist völlig unerheblich, was der Einzelne macht.
Das entspricht etwa, also die Einsparung für einen amerikanischen Verbraucher beim Benzinverbrauch ist etwa zurzeit $500 pro Jahr. Ob das tatsächlich den amerikanischen Verbraucher so stark Richtung Tesla-Autos oder so weiter schieben wird, da habe ich meine Zweifel.
Wir haben jetzt immer unter der Bedingung gesprochen, wenn das Öl weiter und auf längere Sicht so billig bleibt. Was ist denn Ihre Prognose, Herr Kreimeier? Ist das nur eine vorübergehende Delle und wird es in einem Jahr schon wieder wesentlich teurer sein?
Ich glaube, es ist fast das Unseriöseste, was man machen kann, den Ölpreis in einem Jahr zu prognostizieren. Was ich allerdings glaube, ist, dass, was wir beobachtet haben, jetzt im Grunde das Platzen einer Blase gewesen ist. Also dass nicht das, was wir 2008 im Gipfel bei $147 beobachtet haben, die Normalität war, sondern dass womöglich sich das jetzt auf einem neuen Niveau einpendelt. Deswegen würde ich vermuten, es wird nicht viel weiter runtergehen, aber wir werden auf absehbare Zeit auch keinen starken Anstieg sehen.
Herr Langhammer?
Meine Annahme ist erstens, wir werden in den nächsten Jahren ein niedrigeres Wachstum in der Weltwirtschaft haben. Zweitens, wir werden das Ende oder zumindest die Grenzen der grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten sehen. Das heißt, wir werden sehr viel mehr wieder Produktion am Produktions- oder am Verbrauchsstandort haben, auch aufgrund technologischer Entwicklungen. Und deswegen wird auch der Verkehr, der Seetransport vielleicht nicht mehr die Zuwachsraten haben wie in der Vergangenheit. Wir sehen jetzt schon, dass beim Handel, dass der internationale Handel bei weitem nicht mehr so viel wächst wie noch vor Jahren. Also wenn ich das einmal sozusagen als Annahme nehme, würde ich sagen, es wird weiterhin auf und ab gehen in den Preisen. Aber im Trend sehe ich doch, dass sich diese Entwicklung in den letzten Jahren eher fortsetzen wird.
Also eher zeigt der Preis nach unten, die Preisentwicklung.
Ja.
Und Herr Luhmann, ist das nun gut aus Ihrer Sicht oder schlecht?
Das wäre sehr schlecht, aber ich glaube es eben nicht. Ich glaube eben, das saudische Kalkül ist das Entscheidende. Und meines Erachtens wird die Wirkung auf dem amerikanischen Fracking-Markt alsbald sein. Also wenn Sie das 2 Jahre lang durchhalten, dann werden wir die entsprechenden desaströsen Folgen in der dortigen Fracking-Industrie haben. Und dass die das länger durchhalten wollen, dafür sehe ich keinen guten Grund.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Abgeschmiert, wie der Ölpreis die Welt verändert. Darüber haben im SWR2-Forum diskutiert Nils Kreimeier, Wirtschaftsjournalist beim Monatsmagazin Kapital, Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und der Umweltforscher Dr. Hans-Jochen Luhmann vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Durch die Sendung führte Eckart Blum.